D-Radio Wissen. Update.
Ich kenne keinen in meinen Verwandten, meinen Bekannten, meinem Freundeskreis, der nicht dabei ist, fast jeden Tag ein bisschen Geld aus dem Wenigen, aus dem Konto nach Hause holt, um sozusagen für den Ernstfall ein bisschen Geld bei sich zu Hause zu haben.
Evangelos Antonaros ist ehemaliger griechischer Regierungssprecher und hat heute im Deutschlandfunk aus eigener Erfahrung bestätigt, die Menschen in Griechenland räumen immer mehr Geld von ihren Konten. In der Schuldenkrise wird für Griechenland die Zeit knapp. Deshalb sollen jetzt die Staats- und Regierungschefs ran. Die Chancen für eine Einigung sind allerdings nicht gerade groß. Das ist Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
So eine Situation der großen Verunsicherung beim Normalmenschen, beim Normalbürger, habe ich in diesem Land noch nicht erlebt.
Ex-Regierungssprecher Antonaros will noch nicht von Panik sprechen, aber von großer Verunsicherung. In Zahlen bedeutet das, Sparer sollen alleine gestern bei 3 Banken insgesamt über 1 Milliarde Euro abgehoben haben. Es gibt deshalb Gerüchte, dass die griechischen Banken kurz vor dem Zusammenbruch stehen und möglicherweise ab Montag geschlossen bleiben. Ministerpräsident Alexis Tsipras nennt diese Gerüchte Szenarien des Terrors und hat versichert, dass die Banken stabil sind. Die Europäische Zentralbank will jetzt offenbar die Nothilfen für die Banken aufstocken, um sie vor dem Zusammenbruch zu retten. Vor dem Parlament in Athen haben gestern tausende Menschen demonstriert unter dem Motto: Wir bleiben in Europa.
We would like to stay in the European Union and that they will have to try harder to keep us there because this is what the Greek people really want.
Diese Frau sagt, wir wollen in der Eurozone bleiben. Die griechische Regierung muss sich mehr anstrengen. Das ist der Wunsch des Volkes. Nach einer Lösung für die Griechenland-Krise sieht es allerdings im Moment nicht aus. Gestern Abend ist schon wieder ein Einigungsversuch gescheitert. Die Euro-Finanzminister haben ein Treffen zum Thema Griechenland nach einer Stunde abgebrochen. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis fordert weiterhin einen Schuldenschnitt. Die Geldgeber verlangen von den Griechen weitergehende Reformen. Und dass das Gesprächsklima immer schlechter wird, hört man an der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde.
We can only arrive at a resolution if there is a dialogue.
Wir können eine Lösung nur im Dialog erreichen. Der war zuletzt kaum noch vorhanden. Jetzt ist es an der Zeit, wieder zu einem Dialog mit Erwachsenen im Raum zu kommen.
A dialogue with adults in the room.
Am Montag sollen jetzt die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder auf einem Sondergipfel verhandeln. Viele sind eher skeptisch, dass dieser Gipfel Erfolg bringt. Der britische Finanzminister George Osborne sagt, wir hoffen das Beste, müssen uns aber mittlerweile auf das Schlimmste gefasst machen.
We hope for the best, but we now must be prepared for the worst.
Der österreichische Finanzminister Hans-Jörg Schelling kritisiert, dass der Gipfel erstens viel zu kurzfristig ist und zweitens die Staats- und Regierungschefs gar nicht zuständig sind, sondern die Euro-Finanzminister.
Einen Gipfel einzuberufen, der möglicherweise nicht vorbereitbar ist, weil es übers Wochenende zu keinen Entscheidungen kommt, halte ich nicht für sehr zielführend.
Und vorbereitet werden müsste der Gipfel in jedem Fall. Erst dann könnten Entscheidungen gefällt werden. Das hat auch die Bundesregierung heute nochmal betont.
Dieser Europäische Rat am Montag kann ja nur dann ein Entscheidungsrat, ein Entscheidungsgipfel sein, wenn er eine Entscheidungsgrundlage hat. Und das kann nur eine Einigung der griechischen Regierung mit den 3 Institutionen sein.
Regierungssprecher Steffen Seibert sagt also, nur wenn die griechische Regierung am Wochenende mit der EU-Kommission, dem IWF und der EZB verhandelt und sich auf ein Reformpaket einigt, können die Staats- und Regierungschefs am Montag Beschlüsse fassen. Wenn sie das nicht tun, wird es allerdings zeitlich immer enger. Am 30. Juni, also übernächste Woche, laufen gleich 2 Fristen ab. Das Hilfsprogramm für Griechenland läuft dann aus und muss verlängert werden. Und Griechenland muss bis zum 30. Juni 1,6 Milliarden Euro Schulden an den IWF zurückzahlen. Ansonsten gilt das Land als zahlungsunfähig und die Europäische Zentralbank dürfte keine Notkredite mehr überweisen. Und ohne die würden die griechischen Banken zusammenbrechen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz diskutieren die User unterm Hashtag Bankrun. Dr. Bashir kann die Griechen gut verstehen. Mal ganz ehrlich, schreibt er, wenn ich Grieche wäre und die Nachrichten sähe, würde ich mein Geld auch von der Bank holen. Blöd, wer das nicht tut. Wenn die Banken geschlossen werden oder man nur noch begrenzte Beträge bekommt, ist es zu spät. Sollte es wirklich einen Grexit geben, dann werden die Euros unterm Bett jeden Tag mehr wert in Drachme. Alex Peter twittert, über den Grexit entscheidet nicht die Politik, sondern das griechische Volk beim Bankrun. Und Kia Saar kommentiert auf Welt.de, wahrscheinlich nimmt man den Bankrun bewusst in Kauf, um Herrn Tsipras vor dem EU-Gipfel sozusagen die Waffen zu zeigen. User Swip meint, dass auch ein Run auf die Banken nichts ändern wird. Er schreibt, für den Montag wagt die EZB keine Prognose mehr, aber ich. Es wird wie immer gezahlt. Was denn sonst?
Was sonst noch wichtig war?
Was passiert mit dem deutschen Atommüll, der in ein paar Jahren aus dem Ausland wiederkommt? Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und die Energiekonzerne hatten sich dazu eigentlich auf einen Kompromiss geeinigt und ihn heute vorgestellt. 26 Castor-Behälter sollen auf 4 Bundesländer aufgeteilt werden. Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Bayern. Allerdings waren die Bundesländer an den Verhandlungen nicht beteiligt und Bayern stellt sich jetzt quer. Die Landesregierung droht damit, die gesamte Energiewende zu blockieren, spricht von einem Alleingang der Bundesregierung und nennt den Vorschlag unklug und dreist. Ministerin Hendricks findet aber, dass die Lasten ausgewogen verteilt werden müssen.
Selbstverständlich gehört dann ein Standort in Bayern auch dazu, denn es ist uns ja klar, dass gerade im Freistaat Bayern die allermeiste Atomenergie genutzt worden ist und folgedessen auch im Verhältnis zu allen Ländern der meiste Atommüll angefallen ist.
Der radioaktive Müll kommt aus deutschen Kernkraftwerken. Er wurde in Frankreich und Großbritannien wieder aufbereitet. Deutschland muss ihn danach zurücknehmen. Die Bundeswehr bleibt länger im Kosovo, in Mali und im Libanon. Der Bundestag hat alle 3 Mandate um jeweils 1 Jahr verlängert, mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen. Im Kosovo ist die Bundeswehr seit 16 Jahren stationiert, im Moment mit fast 800 Soldaten. In Mali sind Ausbilder und Berater der Bundeswehr aktiv. Sie sollen dabei helfen, dass sich das Land stabilisiert. Vor der libanesischen Küste ist die Marine der Bundeswehr in einer Überwachungsmission im Einsatz. 9 Menschen sind in der US-Stadt Charleston bei einem Anschlag auf schwarze Kirchenbesucher gestorben. Jetzt hat der festgenommene Tatverdächtige laut CNN gestanden. Gegen den 21-jährigen Weißen wird wegen Hassverbrechen ermittelt. Dazu gehört auch Rassismus. Der frühere Staatssenator von North Carolina, Malcolm Graham, hat bei dem Attentat seine Schwester verloren.
Ich denke, wenn du nicht mehr in ein Haus Gottes gehen kannst und in Frieden beten kannst, dann hat das Land ein moralisches Problem. Wenn du nicht mehr in ein Kino gehen kannst, dann gibt es ein Problem. Wir haben das Gefühl von Sicherheit verloren, sogar das Gefühl von Sicherheit in der Anwesenheit von Gott.
Die Gemeinde in Charleston gilt als die älteste schwarze Kirchengemeinde im Süden der USA. US-Präsident Barack Obama hat ihre Bedeutung gewürdigt und nach der Tat schärfere Waffengesetze gefordert. Dänemark bekommt eine neue Regierung und die wird deutlich weiter rechts stehen als die bisherige. Das Mitte-Links-Bündnis von Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt hat die Mehrheit im Parlament verloren. Und zwar an den konservativ-liberalen Block von Lars Løkke Rasmussen. Rasmussen wird wahrscheinlich der nächste Ministerpräsident Dänemarks. Die Mehrheit für seinen Block kommt vor allem deshalb zustande, weil die rechtspopulistische Volkspartei viele Stimmen dazu gewonnen hat. Sie ist jetzt zweitstärkste Kraft im Land. Im Wahlkampf hatten die Rechtspopulisten zum Beispiel einen kompletten Einwanderungsstopp für Dänemark gefordert und ein EU-Referendum nach dem Vorbild von Großbritannien.
Was noch wichtig wird.
Im Erzbistum Köln sollen heute Abend 23.000 Glockenschläge zu hören sein. Und zwar für jeden Menschen, der auf der Flucht im Mittelmeer seit dem Jahr 2000 gestorben ist. In 230 Kirchen sollen die Glocken gleich um 7:30 jeweils 100 Mal läuten. Auch Kirchen außerhalb des Erzbistums wollen sich beteiligen. Die Aktion findet einen Tag vor dem Internationalen Gedenktag für Flüchtlinge statt. Den hat die UNO-Vollversammlung für den 20. Juni ausgerufen. Die SPD stimmt morgen über die Vorratsdatenspeicherung ab. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD will die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder einführen und hat dazu auch schon einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Und auch SPD-Chef Sigmar Gabriel ist dafür. Allerdings ist das Thema innerhalb der Partei umstritten. Wenn der Konvent mit Nein stimmt, wäre das für Gabriel eine Niederlage. Und er selbst sagt, ein Nein wäre ein Zeichen dafür, dass die SPD als Koalitionspartner der Union weniger verlässlich ist. Einige, wie der Abgeordnete Henning Tillmann, finden, dass Gabriel der Partei gegen ihren Willen etwas aufzwängt.
Es gibt enorme Beschlusslagen der Landesparteien, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Berlin, Sachsen, Bremen, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, all die haben gesagt, nein, wir stimmen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Die Basis hatte eigentlich gar nicht so Bock drauf.
Laut dem Gesetzentwurf sollen Telekommunikationsunternehmen die Telefon- und Internetdaten aller Bürger 10 Wochen lang speichern.
Und sonst in der Welt?
Russland und Griechenland werden zusammen eine Pipeline für Gaslieferungen nach Europa bauen. Darauf haben sich die Energieminister der beiden Länder grundsätzlich geeinigt. Die Pipeline Turkstream von Russland zur Türkei soll Ende 2016 fertig sein. Und diese Pipeline soll dann verlängert werden durch Griechenland, damit Russland auf diesem Wege Südosteuropa mit Gas versorgen kann. Griechenland erhofft sich Millionen Euro Transitgebühren. Erst muss die Pipeline aber mal für 2 Milliarden Euro gebaut werden. Dazu wird es wohl einen russischen Kredit für Griechenland geben. Russland will schon bald kein Gas mehr durch die Ukraine nach Europa liefern. Ein Vertrag läuft 2019 aus, er soll nicht verlängert werden. Stattdessen soll das Gas entweder über die Südroute Türkei-Griechenland strömen oder über die Nordroute durch die Nord Stream Pipeline in der Ostsee. Die soll weiter ausgebaut werden. In Kuba haben kaum Menschen einen Internetanschluss. Es sind so wenige wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. 2013 sollen etwas mehr als 3% der Haushalte Zugang zum Netz gehabt haben. Zu Hause dürfen nur einige Berufsgruppen überhaupt einen Internetanschluss besitzen, zum Beispiel Journalisten und Ärzte. Jetzt sollen aber mehr Menschen in Kuba online gehen können. Die staatliche Kommunikationsfirma plant, bis Juli 35 öffentliche Zugangspunkte für drahtlose Internetverbindungen einzurichten. Es sind die ersten überhaupt im sozialistischen Karibikstaat. Pro Stunde sollen Nutzer allerdings $2 zahlen. Für die meisten Kubaner ist das kaum bezahlbar, weil das Durchschnittseinkommen in dem Land bei $20 im Monat liegt. Australien redet gerade über eine Mutter, die nicht stillen durfte, weil sie sich tätowiert hat. Ein Richter hat ihr das Stillen verboten mit der Begründung, dass sie sich beim Tattoo-Stechen ja infiziert haben könnte. Eine Infektion könne erst nach 3 Monaten sicher ausgeschlossen werden. Auch von einer möglichen HIV-Gefahr war die Rede. Die frischen Tattoos waren nicht etwa auf der Brust, sondern auf Finger und Fuß der Frau. Das Ganze war Teil eines Sorgerechtsstreits, deshalb hat sich überhaupt erst ein Richter damit befasst. Ein Familiengericht hat das Stillverbot für die 20-Jährige jetzt aber wieder aufgehoben. Die Hinweise auf ein mögliches Risiko für das Kind seien nicht ausreichend.
Wissensnachrichten.
In New York, mitten auf dem Times Square, haben heute Umweltschützer 1 Tonne Elfenbein zerstört. Als Protest gegen Wilderei und illegalen Wildtierhandel. Und dazu passt eine Studie, die die Fachzeitschrift Science veröffentlicht hat. Katrin Silke aus den Wissensnachrichten. Was erfahren wir da Neues über illegales Elfenbein?
Dass die Hotspots für Wilderei in 2 bestimmten Regionen auf der Welt liegen, und zwar in Afrika. Einmal im Süden Tansanias und im Norden Mosambiks, so die Ecke. Und der andere Hotspot ist im Grenzgebiet Kamerun-Gabun-Kongo. Und um das Gebiet so genau zu bestimmen, haben die Biologen von der Uni Washington mit Interpol zusammengearbeitet.
Inwiefern?
Die Biologen haben erstmal vorher eine riesige Datenbank erstellt mit DNA von Elefanten. Dadurch wussten sie genau, diese Elefanten-DNA kommt aus dem und dem Teil der Erde. Und dann hat Interpol den Forschern beschlagnahmtes Elfenbein aus illegalem Handel aus den letzten 10 Jahren von überall aus der Welt zur Verfügung gestellt. Und das illegale Material haben die Forscher dann mit ihrer Datenbank abgeglichen. Und das meiste kam aus diesen beiden Regionen in Afrika.
Das ist ja dann richtig kriminologische Arbeit.
Ja, ganz schön raffiniert. Und die Biologen wollen damit auch kriminelle Strukturen aufdecken, die betroffenen Staaten unter Druck setzen, dass die mehr gegen Wilderei tun. Denn allein in Afrika werden jedes Jahr 50.000 Elefanten getötet, wegen des Elfenbeins, sagen sie. Und das ist jedes 10. Tier auf dem Kontinent.
Gehen wir von Afrika auf einen anderen Kontinent. Russische Forscher haben Australien unter die Lupe genommen. Was haben sie dort entdeckt?
Linkshänder haben sie dort entdeckt. Das klingt erstmal banal, ist aber eine Sensation in der Evolutionsbiologie, denn die Biologen haben entdeckt, dass 2 Känguruarten Linkshänder sind.
Warum ist das jetzt so sensationell?
Weil die Evolutionsbiologie bisher nur von Menschen und Menschenaffen kannte, dass Lebewesen eine bestimmte Hand präferieren. Also wir präferieren jetzt zum Beispiel, ich bin Rechtshänderin. Das gab es nach bisherigem Wissensstand eben nur bei uns höheren Primaten. Und jetzt ist das auch bei bestimmten Beuteltieren beobachtet worden, und zwar beim Rotnacken-Wallaby und beim östlichen grauen Riesenkänguru.
Und gibt es eine Erklärung dafür, warum genau die Linkshänder sind?
Nee, die Erklärung ist genauso vage wie bei uns Menschen. Es hat mit der Verknüpfung der Hirnhälften zu tun und mit der Dominanz der entweder einen oder anderen Gehirnhälfte. Ich selber bin ja Rechtshänderin, da ist bei mir die linke Gehirnhälfte stärker. Aber warum das so ist, das weiß bisher kein Wissenschaftler.
Und jetzt noch eine kleine Sensation, die hat heute Köln erlebt. Und zwar sozusagen ein Segen von oben.
Ja, leider mussten wir beide gerade ja arbeiten. Ich habe es aus den Nachrichtenagenturen erfahren, ein Finanzberater hat in der Kölner Innenstadt Luftballons mit Geldbriefen aufsteigen lassen. Da waren dann so 5-Euro-Scheine und 10-Euro-Scheine drin und die kamen natürlich irgendwann auch runter. Die Agenturen schreiben, dass vor allem Schüler das Geld aufgesammelt haben.
Und was sollte das? Wie viel Geld war das insgesamt?
Insgesamt 3.500 Euro und der Mann hatte nach eigenen Angaben ein politisches Ziel. Andere sagen, es war Kunst. Jedenfalls ist seine Botschaft, eine Gemeinschaftskasse aufzumachen. Wenn jeder ein Tausendstel seines Vermögens spenden würde, könnte man Armut, Hunger und Krieg bekämpfen.
Dann müsste das nur noch da ankommen. Dankeschön, Katrin Seeker aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Auch heute Abend geht es mit vielen Wolken weiter. Es kann immer wieder mal regnen. Nur im Südwesten ist es meistens trocken und freundlich. Morgen geht es weiter wie heute. Am Sonntag wird es dann ein bisschen besser. Vor allem im Südwesten und im Osten. Sonst ist Regen, aber immer noch an der Tagesordnung. Mit 17 bis 24 Grad wird es wieder ein bisschen wärmer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.